Willkommen bei Retten, Helfen, Reden, dem Podcast der Malteser, der euch die Menschen näher bringt, die täglich für ihre Mitmenschen im Einsatz sind. Egal ob Notfallsanitäter, Ärztin, Hospizbegleiter oder Katastrophenschützerin, wir zeigen sie euch ganz privat und sprechen mit ihnen über ihr Engagement im sozialen Bereich. Hallo, ich bin Patrick Pühler und euer Host bei diesem Podcast. Knapp 700 Einsätze auf Veranstaltungen haben die Malteser jedes Jahr in Dresden. Und die wollen erst einmal koordiniert werden. Katharina Gretschel ist ehrenamtliche Leiterin der Einsatzdienste und hat mir erzählt, wie sehr die Malteser ihr Leben beeinflusst haben und es immer noch tun. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Retten, Helfen, Reden. Wir stellen Ihnen und euch dabei immer Jobs aus der Malteserwelt vor. Heute machen wir das mal aus dem Freistaat Sachsen, genauer gesagt aus Dresden. Und heute geht es wieder einmal um das Ehrenamt. Ich freue mich sehr, dass die Leiterin der Einsatzdienste in Dresden, Katharina Gretschel, bei mir ist. Herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
Ja, schön, dass du die Einladung angenommen hast. Wir nehmen diesen Podcast an einem Sonntagnachmittag auf. Du bist ehrenamtliche Leiterin der Einsatzdienste und bist gerade vom Einsatz gekommen. Wo bist du gewesen?
Das stimmt tatsächlich. Wir kommen gerade vom Eishockey-DEL-Spiel der Dresdner Eislöwen gegen Bremerhaven, was leider für uns nicht so gut ausgegangen ist, sportlich gesehen, aber der Einsatz war ein Erfolg.
Genau. Und was habt ihr da gemacht? Was war deine Aufgabe?
Genau, also ich war heute mal wieder als normale Helferin im Einsatz. Das heißt, sowohl am Eis als auch für die Zuschauer waren wir im Einsatz als Sanitätsdienst. Heißt, wenn es jemandem nicht gut geht, dann haben wir uns das angeschaut, die ganze Geschichte, haben die Leute sanitätsdienstlich versorgt oder auch die Spieler.
Und ist heute viel los gewesen. Es sind sehr viele Fans aus Bremerhaven gewesen, die seit 5 Uhr morgens in einem Sonderzug angereist sind. Das heißt, der Pegel war hoch, schätze ich.
Der Pegel war hoch, ja, die Stimmung war gut. Aber natürlich viel Alkohol, wenig Schlaf, lange Fahrten. Das schlägt auch irgendwann auf den Kreislauf. Und der eine oder andere ist dann doch bei uns gelandet, leider. Und nicht alle Fans können leider den Heimweg nach Hause antreten. Also an der Stelle auch nochmal alles Gute. Ich hoffe, es geht allen soweit gut. Aber für unsere Verhältnisse war es ein sehr entspannter Einsatz, muss ich sagen.
Das heißt, die können den Heimweg nicht antreten? Das heißt, ihr musstet die ins Krankenhaus schicken,
genau,
oder was?
Genau. Die werden eine Nacht hier in Dresden im Krankenhaus verbringen und dann gestärkt morgen nach Hause fahren. Okay.
Und ist das ein normaler Einsatz für euch gewesen oder ist da schon einfach mehr heute dann auch zu tun gewesen?
Das ist ein normaler Eishockey-Einsatz tatsächlich für uns. Also wir begleiten das Eishockey in Dresden ja schon sehr lange, bis letzte Saison DEL2 und dieses Jahr ganz frisch in der ersten Liga in der DEL. Das ist für uns natürlich eine Umstellung. Wir sind mit mehr Personal vor Ort, aber von Patientenzahlen ist es ähnlich. Mhm. Natürlich die Herausforderung ausverkaufte Halle. Mhm. Das ist nochmal ein anderes Aufkommen. Und natürlich der Ton auf dem Spielfeld ist deutlich rauer als in der DEL2.
Und wenn ausverkauft ist, das heißt, ihr müsst dann mehr Leute aufstellen? Das heißt, ihr müsst dann kurzfristig reagieren können? Oder wie weit wisst ihr das im Voraus?
Wir rechnen die ganze Saison mit ausverkauftem Haus tatsächlich und planen auch entsprechend unser Personal. Heißt, wir haben eben aufgestockt und sind mit 2 Helfern mehr am Einsatz. Und
wie viel seid ihr denn insgesamt?
Wir sind zu 9 unterwegs. Und davon immer ein Notfallsanitäter und der Rest Sanitätshelfer, Rettungssanitäter.
Und ihr seid ja jetzt nicht nur für die Zuschauer dann verantwortlich, sondern ihr müsst euch ja auch um die Spieler kümmern, wenn da irgendwas passiert. Und das kann beim Eishockey ja schon mal schnell gehen.
Das geht schnell, genau. Wir haben da einen sehr engen Draht zum Mannschaftsarzt und auch zu den Physiotherapeuten der Mannschaften. Die kümmern sich ganz viel erstmal selbst. Aber bei schwereren Verletzungen, sei es muss jemand genäht werden, weil wenn der Puck nur mal im Gesicht landet, das tut schon weh und das gibt auch große Wunden. Da sind wir natürlich dann mit dabei und kümmern uns. Und auch in den Kabinen, wenn nach dem Spiel ein Spieler auf uns zukommt und sagt, hier, ich habe mich doch irgendwie verletzt, könnt ihr mal draufschauen, dann stehen wir noch mit zur Verfügung.
Okay, und gibt es da so einschneidende Erlebnisse, die du schon gehabt hast, wenn ihr das jetzt schon länger macht? Also wo du sagst, boah, das, da wird einem schon anders, wenn der Puck da so, weiß ich nicht, an die Nase kommt oder so?
Ja, also ich hatte einen Spieler, den mussten wir tatsächlich nähen, dem hat der Puck wirklich die komplette Oberlippe aufgefetzt, also bis aufs Zahnfleisch runter. Das war nicht schön. Ich denke, wir haben es ganz gut hingekriegt. Man sieht es auch inzwischen nicht mehr. Das ist jetzt auch schon wieder 2 Jahre her. Aber solche Sachen. Und ist natürlich auch immer aufregend, wenn man da doch mal aufs Eis muss, weil man weiß, alle Kameras und alle Augen sind nun mal auf einen gerichtet.
Bloß nicht ausrutschen.
Bloß nicht ausrutschen, genau. Und wir haben halt nun mal die Einsatzschuhe an und keine Schlittschuhe.
Und jetzt macht ihr ja nicht nur Eishockey, sondern ihr macht sehr, sehr viele Einsätze. Wie viele Einsätze habt ihr hier in Dresden im Jahr?
Also wir haben so knapp 700 Einsätze. Letztes Jahr waren es ganz genau 683 an der Zahl. Heißt von Eishockey, Oberelbe-Marathon und ganz vielen Konzerten jeglicher Größenordnung ist eigentlich alles dabei. Politikveranstaltungen, Stadtfest, andere Straßenfeste und wie gesagt, ganz, ganz viel Konzerte.
Das sind ja quasi zwei am Tag, wenn man das pro Jahr so rechnen würde. Wie seid ihr da aufgestellt personell? Kriegt ihr das gut gewuppt?
Ein klares Jein, muss ich an der Stelle sagen. Also wir haben über den Daumen gepeilt 190 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer bei uns. Wir sind an sich gut personell aufgestellt. Natürlich merken auch wir Ferienzeiten, Urlaubszeiten. Wir merken jetzt gerade, der Sommer war anstrengend. Mhm. Sommer heißt für uns Hauptveranstaltungssaison. Mhm. Und die Helferinnen und Helfer sind natürlich jetzt müde. Mhm. Viele waren jetzt im Urlaub. Heißt, die letzten Wochen waren etwas schwierig, aber es wird langsam wieder besser.
Mhm. Und die brauchen dann auch Erholung? Also da achtet ihr dann auch schon so ein bisschen drauf, dass die jetzt dann nicht dauerhaft im Einsatz sind? Oder wollen die einfach immer wieder auch?
Die wollen tatsächlich ganz viel. Manche muss man aktiv ein bisschen einbremsen und sagen, du musst auch mal schlafen gehen. Mhm. Und du kannst nicht Bühnenaufbau, Konzert, Bühnenabbau und nächsten Tag aufs nächste Konzert. Das funktioniert so nicht. Da haben wir natürlich auch eine gewisse Verantwortung unseren Helferinnen und Helfern gegenüber. Es sind auch nun mal ehrenamtliche Einsatzkräfte, die nebenbei noch einen Hauptjob haben und arbeiten gehen und Familie haben. Da müssen wir schon ein bisschen schauen. Aber am Ende sind sie auch für sich selber verantwortlich. Mhm. Und wenn sie sagen, sie haben Bock, gerne, wir freuen uns.
Was ja auch total positiv ist. Ne? Also ich meine, wenn da so viele Menschen sind, die sagen, ich habe Lust auf dieses Ehrenamt bei den Maltesern, ist doch eigentlich top für dich.
Ich finde das wirklich toll. Auch wir haben ganz viele junge Menschen. Wir kriegen ganz viele neue Einsatzkräfte, 16 bis 18 Jahre alt, 20 Jahre alt.
Wo kommen die her?
Ganz viele kommen von den Schulsanitätsdiensten noch ehemals, die da so den Einstieg gefunden haben und gesagt haben, hey, ich habe da Bock drauf, ich will das weitermachen. Ganz viel Mund-zu-Mund-Propaganda und wir sind natürlich auf den Veranstaltungen auch präsent. Mhm. Die Leuchtjacke, man sieht uns und viele sprechen uns auch einfach an und sagen, hey, kann bei euch mitmachen, wie sieht das aus? Mhm. Wir präsentieren uns auch auf Veranstaltungen wie der Langen Nacht der Wissenschaften zum Beispiel in Dresden. Oder wir machen auch ganz viel so RTW-Vorstellungen in Kindergärten, wo auch dann Eltern zu uns kommen und sagen, hey, kann ich da auch noch mitmachen, auch wenn ich vielleicht jetzt nicht mehr 18 bin und keine medizinische Vorausbildung habe. Also das funktioniert gut.
Und für dich persönlich, du koordinierst das ja quasi jetzt ein bisschen so. Das heißt, du machst auch weniger aktiv, bist selber weniger draußen oder wie ist das?
Also ich versuche schon regelmäßig mit in den Einsatz zu gehen. Natürlich.
So wie heute?
So wie heute, genau. Auch heute, wie gesagt, mal als wirklich Helfer und nicht als Führungskraft. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob man wirklich Patienten behandelt und mit im Geschehen ist oder ob man als Führungskraft die Gesamtverantwortung für den Einsatz hat. Das versuche ich schon einfach, um auch drinnen zu bleiben, zu gucken, wo hängt es vielleicht gerade, welche Probleme gibt es und auch mit den Helfern besser ins Gespräch zu kommen, als wenn ich hier nur im Büro sitze und den Kontakt verliere. Das ist mir schon sehr wichtig, wenn es halt zeitlich passt.
Und auch dieses Medizinische, das fehlt dir dann so ein Stück weit, wenn du das nicht machst?
Tatsächlich nicht mehr so schlimm, dadurch, dass ich ja in meinem Hauptjob eine 40-Stunden-Woche in der Klinik habe und jeden Tag Patienten sehe. Da fehlt mir das Medizinische jetzt nicht so sehr. Manchmal packt es mich dann natürlich auch und ich sage, oh, das war jetzt ein cooler Einsatz, da hätte ich gern mit angefasst oder ich gehe dann doch mal mit dazu.
Du hast mir gerade erzählt im Vorgespräch, dass du sagst, naja, so 2 Stunden am Tag bist du schon damit beschäftigt mit dem Ehrenamt und zwar jeden Tag. Das ist schon Wahnsinn, oder?
Ja, ich sage immer so ein bisschen im Spaß, das ist mein zweiter Vollzeitjob tatsächlich. Also im Sommer ist es mehr als im Winter, selbstverständlich, einfach aufgrund der Dichte der Veranstaltung. Aber es ist wirklich sehr, sehr viel Zeit und Energie, die da reinfließt in das Ehrenamt. Und das muss gut organisiert sein, das muss im Privaten gut organisiert sein und das funktioniert nur, weil ich ein wirklich, wirklich gutes Führungsteam habe und auch wirklich tolle hauptamtliche Mitarbeiter, die mir da zur Seite stehen. Mhm. Ansonsten würde das nicht funktionieren.
Was sind die größten Herausforderungen, die du hast in deinem Job im Ehrenamt? Also was ist das Komplizierteste, dass du die Menschen, die Ehrenamtlichen findest oder das Koordinieren generell oder wo sind die Probleme?
Tatsächlich aktuell unser großes Problem ist, dass wir einen sehr, sehr großen Investitionsstau haben. Heißt, wir haben Material, was leider in Jahre kommt, was nach und nach kaputt geht. Und wann geht sowas kaputt? Natürlich in der Hauptsaison. Mhm. Also wir hatten es jetzt im Sommer, wir hatten viele Veranstaltungen an den Wochenenden und wir hatten 3 kaputte RTWs. Oh. Also wir hatten auf einmal 3 Autos weniger. Das sind dann die Momente, wo auch ich dann noch in Schweiß ausbreche und überlege, was machst du jetzt? Mhm. Wo man auch mal schlaflose Nächte hat. Die Helfergewinnung, das ist kein Problem, das läuft von alleine. manchmal ist es wirklich schwierig, Dienste zu besetzen, gerade wenn es irgendwelche Veranstaltungen sind, die jetzt nicht so begehrt sind, sage ich mal, wo die jungen Leute weniger Lust drauf haben.
Was ist das?
Marianne Rosenberg zum Beispiel oder so die Klassiker. Wir hatten
Roland Kaiser an der Elbe.
Das ist immer super schnell besetzt. Okay. Das ist als erstes voll. Nee, aber so Sachen, die jedes Jahr wiederkommen. Also wir haben Veranstaltungen, die sind wirklich jedes Jahr, die sind vielleicht unter der Woche und da wird es dann irgendwann schwierig. Mhm. Da haben wir dann ein bisschen Probleme, aber ansonsten... Und
dann musst du selber dahin oder...
Wie gesagt, ich habe zum Glück hauptamtliche Mitarbeiter, okay, zwei an der Zahl, die sich dann oft auch bereit erklären müssen bzw. dürfen, dass sie da hingehen. Genau, das anders geht es dann nicht an der Stelle. Aber wir versuchen natürlich ganz viel, die Leute noch zu motivieren, zu sagen, hey, geh doch dahin, da kannst du mit dem und dem in Einsatz gehen, vielleicht versteht ihr euch gut oder da hast du die Erfahrung noch oder du kriegst das neue Gerät mit, das kannst du dir mal angucken. Oder?
Und ihr seht Marianne Rosenberg.
Und ihr seht Marianne Rosenberg, sehr zu empfehlen.
Du bist auch in der Kommunikation, hast du ein bisschen was gemacht?
Ja.
Machst du das immer noch? Also und was hast du gemacht kommunikativ?
Genau, also das war tatsächlich so ein bisschen mein Einstieg in diese ganze Führungsriege hier. Ich wurde vor 6 Jahren, wurde ich angesprochen, ob ich nicht Lust habe, in der Öffentlichkeitsarbeit mitzumachen. Mhm. Heißt, damals war es wirklich, jeden Montag einen Facebook-Beitrag zu schreiben. Mhm. Was Richtung Corona-Jahre sehr schwierig war, mhm, weil wir einfach nicht jede Woche, mhm, Inhalt hatten. Mhm. Da wurde man dann sehr kreativ und so hat sich das dann fortgesetzt. Irgendwann habe ich dann die Leitung der Öffentlichkeitsarbeit übernommen, weil die Kollegin aus beruflichen und familiären Gründen das einfach nicht mehr ausführen konnte. Und auf dem Posten war ich dann auch 1-2 Jahre und dann hat mich letztes Jahr der Kollege angesprochen, ob ich nicht Lust habe, die Leitung zu übernehmen. Mhm. Und so bin ich dann jetzt hier gelandet. Ich mache immer noch ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit mit. Heißt, wir arbeiten viel über Instagram, mhm, versuchen da viel zu machen. Ich bin so ein bisschen für auch die interne Kommunikation natürlich, mhm, zuständig aufgrund des Leitungspostens und ganz viel Ehrenamtsbörsen, was wir jetzt vorbereiten zum Beispiel. Die ganze Sache, wir brauchen Flyer, wir brauchen Werbematerial, kümmer dich mal, bestell das mal, mhm, sowas.
Und die Kommunikation mit den Ehrenamtlichen, also klar, die gehen zu den Einsätzen, ihr sprecht wahrscheinlich viel, aber... Ist da, wie kommt dieses Malteser-Gefühl, dieses Wir, dieses, wie kommt das zusammen? Also gibt es da irgendwie Veranstaltungen für alle? Wie macht ihr das?
Genau, also wir haben jetzt im Winter, im Sommer pausiert es, im Winter haben wir wirklich 2-3 Mal im Monat Ausbildungsabende, mhm, wo die Helfer mit dazukommen zu ganz unterschiedlichen Themen. Sei es, wir gucken uns das ABCDE-Schema an, wo hat man welche Erkrankungen, machen Fallbeispiele, machen wirklich Skill-Training. Wir machen Reanimationskurse, die ich auch selber mit leite, mhm, einfach aufgrund meines Hauptberufs und weil ich da einen Ausbilderschein habe, mhm, für diese Kurse. Das machen wir viel. Wir machen regelmäßig auch Helferabende, wo wir uns draußen vor unseren Fahrzeughallen treffen, Grill anschmeißen, mhm, gemütlich beieinander sitzen. Genau, und wir haben einmal im Monat einen Newsletter, mhm, wo wir intern so kommunizieren, was ist neu, was kommt aus dem Führungskreis gerade, welche Infos gibt's. Wo können sich die Helfer vielleicht noch mit beteiligen? Welche Sachen stehen an? Welche, mhm, Veranstaltungen stehen an? Um da einfach ein bisschen Lust zu machen auf das, was kommt.
Und wie bist du damals zu den Maltesern überhaupt gekommen?
Das war ein witziger Zufall tatsächlich, weil ich habe im früheren Leben 4 Semester Medizin studiert und hatte in der Vorlesung, war ein bisschen spät dran, habe mich neben eine Kommilitonin gesetzt, die ich vorher noch nie gesehen habe. Mhm. Und wir sind ins Gespräch gekommen und die hat erzählt, dass sie hier...
Ihr sollt auch zuhören.
Ja, es war noch Zeit, der Professor war ein bisschen spät dran. Das habe ich natürlich nie offiziell gesagt. nein, es war einfach noch ein bisschen, mhm, bisschen, mhm, Zeit und dann möchte man sich ja doch ein bisschen unterhalten, mhm, tatsächlich. Und die war hier ehrenamtlich unterwegs. Ist sie leider inzwischen nicht mehr, wohnt auch nicht mehr in Dresden.
Okay.
Aber das war sehr witzig und habe ich einfach mal eine E-Mail hingeschrieben, habe gesagt, hey, ich würde gerne mitmachen, wie sieht's denn aus? Weil ich war eher auf der Suche... Ich war neu in Dresden zugezogen, nicht wirklich Freunde außerhalb der Uni und habe einfach was gesucht, wo ich mich einbringen kann.
Dann hat die aber wegweisende Schritte für dich gemacht. Also zum einen, weil du bei den Maltesern bist und weil du mir im Vorgespräch ja eben schon verraten hast, du hast letztens geheiratet, ja, und hast auch deinen Mann hier kennengelernt.
Ja, tatsächlich.
Wie ist das gekommen?
Ganz am Anfang, als ich angefangen habe, war er noch FSJler hier im Büro. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich wollte. Ich glaube, ich hatte irgendein Problem mit meinem Zugangschip, dass irgendwas nicht funktioniert hat und musste ins Büro. Und da haben wir uns das erste Mal gesehen. Und der damalige stellvertretende Leiter Einsatzdienste hatte irgendwie einen ganz guten Riecher und hat so festgestellt, na, das passt doch. Und hat uns immer zusammen zur Veranstaltung gesteckt, auf den gleichen RTW oder auf die gleiche Veranstaltung.
Gemeinsam bei Marianne Rosenberg.
Nee, es war Rammstein tatsächlich. Okay. Ja, okay. Es ist so eher, dass wir Lust drauf hatten. Nee, aber da haben wir einfach den Sommer sehr viel Zeit miteinander verbracht und dann irgendwann hat es gefunkt.
Verrückt. Jetzt hast du schon 2-3 Mal von deinem Hauptamt erzählt. Du bist in der Klinik. In welcher Klinik bist du und was machst du?
Genau, ich arbeite im Herzzentrum in Dresden auf der kardiologischen Intensivstation und in der Notaufnahme. Heißt 40 Stunden Intensivmedizin.
Was macht das mit dir? Ist es anstrengend, schätze ich mal? Du kommst heute sogar, du hast Frühdienst heute noch gemacht.
Ich hatte Frühdienst, genau. Hatte zwischendurch noch 1-2 private Sachen zu klären und dann bin ich direkt zum Einsatz gefahren. Ja, das ist natürlich anstrengend. Also gerade Dienste, wo man den ganzen Tag auf den Beinen ist, vielleicht keine Pause machen konnte, einfach weil die Patienten sehr krank sind. Es ist Winter, die Leute sind wirklich doll krank. Teilweise auch wirklich multimorbid, heißt viele Vorerkrankungen, viele Komplikationen, heißt man kommt nicht wirklich zur Ruhe im Dienst.
Und du bist auf der Intensivstation?
Auf der Intensivstation, genau. Heißt beatmete Patienten. Wir haben sehr, sehr viele Reanimationen, weil wir die von draußen noch einfach vom Rettungsdienst kriegen oder auch aus dem Haus die reanimierten Patienten kriegen, beziehungsweise selber als Notfallteam unterwegs sind. Was natürlich nicht nur körperlich anstrengend ist, sondern auch mental, gerade wenn es junge Menschen betrifft.
Aber das ist, glaube ich, auch schon ein hartes Brot, stelle ich mir zumindest so vor, weil ich denke mal, nicht jeder schafft es ja dann auch zu überleben. Das heißt, du wirst auch schon viel mit dem Tod konfrontiert.
Genau, ich sehe sehr viele sterbende Menschen, leidende Menschen, Familien in Grenzsituationen. Das ist mein Alltag, tatsächlich.
Und wie kriegst du das raus, dass du es nicht mit nach Hause nimmst?
Zum einen habe ich ein wirklich, wirklich tolles Team. Also ich muss sagen, meine Station, das Stationsteam, die Stationsleitung, also meine Chefs, sind wirklich ganz, ganz toll. Auch das Ärzteteam, wir fangen uns viel gegenseitig auf. Wir haben auch schon viel Mist miteinander erlebt. Also ich muss dazu sagen, wir haben Anfang des Jahres eine Kollegin verloren aus dem Team, ganz unerwartet. Und auch da hat das super funktioniert, dass wir uns alle gegenseitig aufgefangen haben. Wir verbringen auch viel Zeit, teilweise auch privat miteinander. Also ich habe auch wirklich gute Freunde im Team. Und für mich ist sehr viel drüber reden, tatsächlich. Unter Kollegen oder auch zu Hause natürlich unter Wahrung des Datenschutzes, aber so grobe Patientengeschichten einfach mal loswerden. Und einfach mal sagen zu können, hey, wie siehst du das denn? Ist das jetzt wirklich so schlimm oder trifft mich das nur persönlich, weil ich irgendeine Verbindung da habe?
Und war das für dich immer schon klar, dass du so in diesen medizinischen, ich meine, du hast gerade gesagt, dass du Medizin studiert hast, 4 Semester, war das für dich immer klar, dass du in diese Richtung möchtest?
Schon sehr lange tatsächlich. Also ich habe jetzt vor kurzem, kurz vor der Hochzeit, habe ich von einer alten Schulfreundin eine Seite aus dem Freundebuch aus der 5. Klasse zugeschickt gekriegt und da wollte ich Apothekerin werden. Also es war schon immer so in der Richtung. Ich wollte auch lange mal Tierärztin werden und dann war ich in der 8. Klasse, haben meine Eltern gesagt, komm, wir fahren mal nach Münster, die haben so ein Probestudium angeboten, so eine Woche und ab dann war es Humanmedizin. Dann habe ich halt im Studium gemerkt, okay, das ist es nicht so ganz. Habe dann mich an mein Pflegepraktikum erinnert, wo eine ganz tolle ältere Krankenschwester zu mir gesagt hat, hier, wenn das mit dem Studium nicht wird, du wirst eine tolle Krankenschwester. Und habe ich gesagt, gut.
Dann war die Entscheidung gefallen.
Genau. Okay.
Bei mir stand irgendwann, ich glaube in meiner Abi-Zeitung stand, dass ich irgendwann mal das Sportstudio im ZDF moderieren möchte. Das hat am Ende nicht geklappt. Aber bei dir hat es ja viel besser geklappt. Du hast eben erzählt, dass dein Mann auch bei den Maltesern ist, das heißt, der hat auch ein absolutes Verständnis dafür, dass du so viel Zeit neben deinem Hauptjob, 40 Stunden, auch noch im Ehrenamt für die Malteser unterwegs bist.
Also er ist wirklich sehr tolerant. Anders funktioniert es nicht. Er ist bei uns auch in der Führung mit tätig, leitet bei uns das medizinische Lager, ist also auch ganz, ganz aktiv, gerade in der Saison. Manchmal ist es natürlich dann trotzdem schwierig, weil es bei mir eben noch eine Schippe mehr ist, die ich einfach auch erreichbar sein muss. Dann klingelt das Telefon, dann abends auf dem Sofa kommen die ganzen E-Mails rein und ich muss noch irgendwas antworten. Also es gibt auch schon mal Diskussionen zu Hause, aber bisher konnten wir uns immer ganz gut einigen. Und ich bin ihm auch wirklich dankbar, dass er da so hinter mir steht und das mitträgt.
Und wenn du dann doch mal Freizeit hast, was machst du dann? Also was ist das, wo du dich am besten mit ablenken kannst?
Also zum einen haben wir letztes Jahr ein Haus gekauft. Heißt, es ist noch sehr viel zu tun. Haus, Garten, wir haben 2 Katzen, die sehr viel Aufmerksamkeit brauchen. Genau, Familie, also meine Schwiegerfamilie wohnt hier in der Nähe. Wir haben eine kleine Nichte, die ist 7, die freut sich auch, wenn sie uns mal sieht. Ja, und ansonsten, ich lese gerne tatsächlich, ganz, ganz klischeehafte Hobbys. Ich lese sehr gerne, ich gehe gerne auch mal laufen oder wandern. Ich wohne in der Sächsischen Schweiz draußen. Heißt, wer das noch nicht kennt, das ist wirklich Natur pur. Mhm. Tolle Felsformationen, man kann einfach raus, ist mitten in der Stille. Mhm. Es ist wirklich gut zum Kopf frei bekommen, muss ich sagen.
Und du bist, hast ja eben gesagt, aus im Vorgespräch gesagt, du bist aus Thüringen eigentlich.
Aus Thüringen, genau. Also ich bin weit weg von Mama.
Okay. Und die Wurzeln sind da. Haben deine Eltern auch eigentlich was in diese Richtung beruflich gemacht oder bist du die Erste?
Nee, also wir haben so ein bisschen festgestellt, vermutlich kommt es so ein bisschen von meinem Opa, den ich leider nie kennengelernt habe. Der war zwar Pfarrer, aber der war auch Rettungssanitäter und ist Rettungswagen gefahren. Mhm. Vermutlich kommt das aus der Ecke. Meine Oma hat auch in der Klinik und in der Krebsforschung gearbeitet. Also mhm. Das wird so die Wurzel des Ganzen gewesen sein. Ja, mein Papa ist Journalist und meine Mutti ist Mediengestalterin. Ist selbstständig, also ganz andere Richtung.
Hat eine Generation überschlagen quasi, genau. Und dann ist es die nächste wieder. Wenn du dir was wünschen dürftest, hier Malteser bezogen, okay, neue Rettungswagen, das habe ich eben schon so mitbekommen. Was ist das oder was kann verbessert werden noch?
Weniger bürokratische Steine, die uns in den Weg gelegt werden, wenn wir neue Sachen beantragen. Sei es ein neues Beatmungsgerät, weil einfach der Hersteller sagt, es kriegt keine Zulassung mehr, das alte. Und dann dauert es wirklich sehr, sehr lange, bis wir was Neues bewilligt kriegen. Ich weiß, das ist schwierig bei Maltesern, das muss je nach Kostenfaktor mehrere Stufen durchlaufen, aber es zerrt wirklich an den Nerven.
Okay. Und demnächst geht's nach Ereshofen das erste Mal für dich in die Kommende, weil du dich da auch einfach noch weiterbildest?
Genau. Ich muss tatsächlich, darf müssen, muss dürfen, wie auch immer.
Irgendwie sowas.
Tatsächlich muss ich ja irgendwann mal den Einsatzleiter machen für meinen Posten. Heißt, ich brauche erstmal einen Zugführer. Mhm. Deswegen werde ich am 19. nach Ereshofen fahren und eine Woche mich auf die nächste Führungsstufe vorbereiten.
Okay, freust du dich da drauf?
Ich freue mich drauf. Für mich ist es das nächste Abenteuer im Bereich der Malteser. Ich freue mich drauf, ganz viel Neues zu lernen, auch viele neue Menschen kennenzulernen. Wir sind ja hier in Dresden so ein bisschen für uns. Mhm. Also wir haben befreundete Gliederungen, Taucher, Burgstedt, Görlitz, Leipzig, mit denen wir in Kontakt sind. Aber so außerhalb unserer kleinen Blase ist es schon immer ganz cool, ins Gespräch zu kommen, zu sagen, hey, wie macht ihr das denn? Mhm. Wie läuft das denn bei euch? Habt ihr die gleichen Probleme oder ist das bei euch alles ganz anders?
Und gibt's irgendwas, was du bei den Maltesern am Ende noch erreichen willst, wo du sagst, ich mache jetzt das noch und möchte irgendwann Präsidentin des Malteser Hilfsdienstes werden?
Nee, also ich bin tatsächlich auf meinem Posten sehr, sehr glücklich. Wir haben so ein paar Pläne, was wir noch erreichen wollen. Wir können aus unserem Verein hier wirklich noch ganz, ganz viel machen. Mhm. Und wir sind eine große Gliederung. Wir haben viele Helfer, wir haben ganz viele Einsätze und ich denke, wir müssen einfach so ein bisschen mehr Werbung für uns machen, dass wir auch da sind, weil die wenigsten haben uns auf dem Schirm. Gerade Thema Digitalisierung. Also ich habe eine richtig tolle Abteilung IUK, die sich ganz viel mit der digitalen Dokumentation, Einsatzstellen, Software und so weiter beschäftigen. Und da wollen wir auch für die Diözese noch ein bisschen was erreichen. Und wir haben jetzt so noch ein, zwei neue Projekte in der Pipeline, aber da will ich noch nicht zu viel verraten, weil das wird für die Helfer auch noch so eine kleine Überraschung.
Okay, dann sind wir da gespannt. Bist du denn ab und an auch auf überregionalen Einsätzen oder bist du wirklich hier in Dresden quasi im Einsatz?
Tatsächlich, wenn, dann sind die überregionalen Einsätze hier bei uns. Ich sag nur Rammstein letztes Jahr, wo wir aus ganz Deutschland tatsächlich die Einsatzkräfte bei uns hatten, weil wir über 100 Menschen gebraucht haben, die 4 Rammstein-Konzerte mit uns bestreiten
wollten. Und das ist dann auch ein reiner Malteser-Einsatz oder ist da?
DRK, Johanniter, alles. Also wirklich überregional. Wir haben eine Zeit lang, sind wir noch nach Düsseldorf zum Karneval gefahren, dann kam leider Corona, seitdem sind da die Kontakte ein bisschen eingebrochen.
Wenn das die Kollegen in Köln jetzt hören, dass du in Düsseldorf beim
ja, letztes Jahr, wir hatten tatsächlich für dieses Jahr die Anfrage auch aus Köln, aber wir hatten leider zu viel eigene Veranstaltungen.
Aber das Tolle ist ja, jedes Jahr kommt wieder neuer Karneval. Also insofern.
Der nächste Karneval kommt bestimmt und irgendwann werde ich auch mal frei haben.
Sehr gut. Das hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du Zeit für diesen Podcast hattest.
Sehr gerne.
Und ich wünsche dir viel Erfolg und viel Spaß in Ereshofen demnächst.
Vielen Dank.
Dankeschön. Schön, dass ihr bei unserem Podcast Retten, Helfen, Reden mit dabei gewesen seid. Ihr findet uns ab jetzt überall da, wo es Podcasts gibt. Bis bald.